das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Gewalt im Nahen Osten geht unvermindert weiter. Aus dem Gazastreifen wurden heute hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Es gab dabei Tote. Die israelische Armee ging mit Luftschlägen gegen Ziele in Gaza vor und tötete nach ihren Angaben mehrere ranghohe Palästinenser. Nach palästinensischer Darstellung kamen dabei mehrere Kinder ums Leben. Begonnen hatte die neue Gewaltwelle am Wochenende in Jerusalem mit Zusammenstößen am Tempelberg. Und damit weiter zu unserem Korrespondenten Mike Lingenfelser live aus Tel Aviv.
Sie hören es deutlich, Tel Aviv ist unter Beschuss, starker, heftiger Raketenalarm. Dutzende Abfangraketen im Moment im Himmel über Tel Aviv. Die Lage ist gefährlich eskaliert. Die meisten Raketen werden in der Regel vom israelischen Abfangsystem vom Himmel geholt oder fallen auf freiem Feld. Aber wir haben bereits von einem Treffer südlich von Tel Aviv gehört. Im Moment überschlagen sich die Augenzeugenberichte und wir erleben hier eine weitere gefährliche Eskalation der Lage, Ausgang ungewiss. Und damit zurück zu Konstantin Schreiber.
International wird mit Besorgnis auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert. EU, Bundesregierung und die USA verurteilten die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen und forderten ein sofortiges Ende der Gewalt. Die Arabische Liga machte Israel für die neue Gewaltwelle verantwortlich und appellierte an den UN-Sicherheitsrat einzugreifen. Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, man arbeite mit allen Beteiligten, um die Lage zu deeskalieren. Weitere Informationen zur Lage in Israel und den Palästinensergebieten finden Sie bei tagesschau.de. Dort beleuchten wir in einem Interview mit einem Nahostexperten die Hintergründe der Eskalation. Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet, dass bis Ende der Sommerferien die 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot für BioNTech/Pfizer bekommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe angekündigt, Ende Mai oder Anfang Juni eine Zulassung für diese Altersgruppe zu erteilen, so Spahn im Deutschlandfunk. Die USA haben das Vakzin von BioNTech/Pfizer jetzt für alle ab 12 zugelassen. Die Bundesregierung will das Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres verlängern. Die Regelung hat in der Corona-Pandemie erheblich dazu beigetragen, Arbeitsplätze zu sichern. Mehr als 30 Milliarden Euro hat der Bund bislang dafür bewilligt.
Vor allem im Gastgewerbe und der Hotellerie ist Kurzarbeit nach wie vor üblich. Mehr als 50% der Beschäftigten beziehen hier einen großen Teil ihres Einkommens als Kurzarbeitergeld. Allerdings läuft die Regelung Ende Juni aus. Der Bundesarbeitsminister will sie jetzt bis Ende des Jahres verlängern.
Es ist jetzt notwendig, diese Verordnung auch zu erlassen, weil wir Planungssicherheit für Unternehmen und Beschäftigte schaffen müssen. Es ist jetzt wichtig, diese Brücke über den 30. Juni zu verlängern bis Ende des Jahres, damit wir dann mit Fachkräften in Unternehmen aus der Krise in den Aufschwung auch wieder durchstarten können.
Die Zahl der Kurzarbeitergeldempfänger war im ersten Lockdown mit knapp 6 Millionen auf dem Höhepunkt, fiel dann beim Abflauen der Pandemie im Sommer wieder auf etwa 2 Millionen, um nach Hochrechnungen zum Beginn der zweiten Welle wieder anzusteigen. Der DGB ist deshalb vom Nutzen der Regelung überzeugt.
Das schützt Menschen in dieser schwierigen Phase vor Arbeitslosigkeit und entlastet auch die Arbeitgeber.
Die haben allerdings einen Vorbehalt.
Die Finanzierung aus dem Bundeshaushalt muss sichergestellt werden. Und zum anderen, das darf keine Dauersalami-Verlängerung werden. Kurzarbeitergeld ist ein Brückeninstrument und ersetzt keine vernünftige Wirtschaftspolitik.
Mehr als 32 Milliarden Euro hat die Kurzarbeiterregelung bisher in der Pandemie gekostet. Gut 4 Milliarden kämen schätzungsweise bis Jahresende noch einmal hinzu. Wenn dann, wie jetzt schon in vielen Bereichen des produzierenden Gewerbes, die Konjunktur wieder anspringt, könnten die Sonderregelungen beendet werden.
Die Zahlen zur Infektionslage. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden 6.125 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind rund 1.400 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt damit auf rund 115. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verzeichnet in der Corona-Pandemie so viele Anfragen wie noch nie. Im vorigen Jahr seien es fast 6.400 Fälle gewesen, 78% mehr als 2019. Inzwischen sei die Telefonberatung wegen Überlastung vorübergehend eingestellt worden. Die Stelle hatte es vor allem mit Meldungen wegen der Corona-Krise zu tun, etwa mit der Maskenpflicht. Zugenommen haben aber auch Anfragen wegen Rassismus. Die evangelische Kirche in Deutschland muss bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch einen Rückschlag hinnehmen. Nach mehreren Austritten und anhaltender Kritik aus dem betroffenen Beirat setzte sie das Gremium vorläufig aus. Die bisherige Konzeption sei gescheitert, hieß es zur Begründung. Nun soll untersucht werden, was in der Zusammenarbeit mit dem Beirat schiefgelaufen ist. Dabei geht es auch um neue Formen der Beteiligung von Betroffenen.
Gedrückte Stimmung beim Landeskirchenamt in Wolfenbüttel. Dass der Betroffenenbeirat für die Aufklärung von Missbrauchsfällen in der evangelischen Kirche auseinanderbricht, schmerze, sagt der verantwortliche Bischof.
Ich bin traurig, dass es nicht zu einer Einigung gekommen ist und dass sich keine Arbeitsfähigkeit eingestellt hat und dass offenbar die Rolle, die wir zugedacht hatten, dem Betroffenenbeirat so nicht angenommen wurde oder so nicht möglich war.
Der Betroffenenbeirat besteht unter anderem aus Menschen, die sexuelle Gewalt im Umfeld der evangelischen Kirche erlitten haben, wie Detlef Zander. Er ist einer von denen, die die Aufarbeitung ins Rollen gebracht haben. Doch von Anfang an gab es interne Konflikte und es gab immer wieder Kritik, dass es sich die Kirche zu leicht mache.
Für mich ist das, was derzeit läuft in der evangelischen Kirche, ist das eine Aufarbeitungssimulation. Nach außen hin wird immer der Eindruck suggeriert, wir tun was. Aber wenn man genauer hinschaut, tut sie nichts.
Zander wünscht sich für den betroffenen Beirat die Beteiligung eines unabhängigen Juristen sowie Experten aus Beratungsstellen. Beobachter vermuten, dass die Kirche die Herausforderung schlicht unterschätzt hat.
Es wäre sehr wichtig gewesen, von Anfang an ganz klar die Rahmenbedingungen für die Betroffenenbeteiligung mit den Betroffenen zusammen festzulegen. Was sind die Rechte? Wie sind die Abläufe? Und wie lauten vor allen Dingen die Ziele?
Die evangelische Kirche will nun von extern analysieren lassen, warum die Arbeit gescheitert ist. Danach soll es einen Neustart geben, spätestens zum Herbst, heißt es.
Bei einem Angriff auf eine Schule im zentralrussischen Kasan sind mindestens 9 Menschen getötet worden, 20 wurden verletzt. Den Behörden zufolge hatte ein 19-Jähriger das Feuer eröffnet. Er wurde festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Sein Motiv ist unklar. Er sei früher Schüler an der Schule gewesen und habe die Tat im Internet angekündigt.
Aus Todesangst springen Schüler aus dem 2. Obergeschoss der Schule. Schüsse fallen. Wer kann, der flieht. Es ist ein Schock für die Menschen in der russischen Großstadt Kasan heute Morgen, eine Augenzeugin im staatlichen Fernsehen. Wir haben uns in die Ecke der Klasse gesetzt, Barrikaden aus Stühlen und Tischen gebaut, dann befreite uns die Polizei. Polizisten nahmen den jungen Mann fest, laut Behörden ein Einzeltäter. Im Internet kündigte er die Tat an. Dieses Video soll ihn mit einer automatischen Waffe auf dem Weg zu seiner früheren Schule zeigen. Er ist 19 Jahre alt. Er hatte eine offiziell auf ihn zugelassene Waffe. Komplizen wurden bisher keine festgestellt. Augenzeugen berichten auch von mindestens einer Explosion. Aufnahmen aus dem Inneren der Schule zeigen ein Bild der Verwüstung. Der mutmaßliche Täter könnte selbstgebaute Sprengsätze verwendet haben. Er war kürzlich von seinem Informatikstudium ausgeschlossen worden. Viele Verletzte liegen im Krankenhaus, 2 Jugendliche in äußerst kritischem Zustand. Für morgen hat Russlands Teilrepublik Tatarstan einen Trauertag ausgerufen.
Königin Elisabeth II. Hat mit der traditionellen Thronrede die nächste Sitzungsperiode des britischen Parlaments eröffnet. Sie verlas die Regierungserklärung von Premierminister Johnson wegen der Corona-Pandemie in deutlich kleinerem Rahmen und weniger pompös als üblich. Die Regierung kündigte darin ein Ende der Sparpolitik an und setzt auf den Wiederaufbau der Wirtschaft.
Es war der erste öffentliche Auftritt der Queen seit der Trauerfeier für Prinz Philip. Am Arm von Prinz Charles betrat die im April 95 gewordene Königin das House of Lords zum 67. Mal, um das Parlament zu eröffnen
My Lords, pray be seated.
Und die Regierungserklärung zu verlesen. Für den britischen Premier Johnson das erste Jahr, um seine politischen Ziele nach der Pandemie zu präsentieren. Im Mittelpunkt dabei heute ein Ende der Sparpolitik und die finanzielle Besserstellung des vergleichsweise ärmeren Norden Englands. Meine Regierung wird alle Regionen des Vereinigten Königreichs finanziell besserstellen, um für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Andere Gesetzesvorhaben sind umstritten. Der Oppositionschef kritisierte anschließend die geplanten Eingriffe in die Kompetenzen des obersten Gerichts. Wir sind gegen Pläne, die Befugnisse unserer obersten Gerichte zu beschränken. Diese Regierung versteht einfach nicht, dass unabhängige Gerichte unser Land stärken. Boris Johnson ging darauf nicht weiter ein. Der Sinn dieser Queen's Speech ist, dem Land wieder auf die Beine zu helfen. Mit überragender Infrastruktur und 640 Milliarden Pfund. All diese Ankündigungen muss Johnson nun allerdings in den nächsten Monaten in konkrete Gesetzesentwürfe gießen.
Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim erhält einen der diesjährigen Grimme-Preise. Sie wird für ihre Informationsvermittlung zum Thema Corona ausgezeichnet. Auch die Moderatorin der Tagesthemen, Karen Mioska, erhält einen der Preise. In der Kategorie Fiktion geht der wichtigste deutsche Fernsehpreis unter anderem an die Netflix-Produktion Unorthodox, die den Ausbruch einer jungen Frau aus ihrer streng religiösen jüdischen Familie zeigt.
Das Fernsehen ist innovativer geworden, findet das Grimme-Institut. Zum einen durch Streaming-Dienste wie Netflix mit seiner preisgekrönten Miniserie Unorthodox.
Zum zweiten ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen Kreativitätsschub gemacht haben, einen ordentlichen und einen Innovationsschub. Und zum dritten ist es so, dass sich die privaten Anbieter gesellschaftlicher Themen annehmen.
Ein Beispiel dafür Männerwelten bei ProSieben mit Moderatorin Sophie Passmann. 15 Minuten zum Thema sexuelle Belästigung.
Ich finde, der Erfolg zeigt, dass man auch schwere und gesellschaftspolitisch eher schwierige Themen um 20.15 Uhr der breiten Masse präsentieren kann, wenn man sich Mühe gibt, das Ganze unterhaltsam zu machen.
Tagesthemen-Moderatorin Karin Mioska bekommt einen Preis für ihre Art, Nachrichten zu vermitteln. WDR-Reporterin Isabel Shayani für ihre Berichte aus dem Flüchtlingslager Moria. Auch Mighty Nguyen Kim wird ausgezeichnet für Wissenschaftsjournalismus im Fernsehen und bei YouTube.
Jeder kann im Netz Verschwörungserzählungen verbreiten und deswegen ist es umso wichtiger, dass seriöse Medien, auch die Öffentlich-Rechtlichen, dort vertreten sind.
Im Netz wie im linearen Fernsehen. Das Grimme-Institut findet, das Programm ist im vergangenen Jahr besser geworden.
DFB-Präsident Keller will zurücktreten. Das teilte der Deutsche Fußballbund soeben mit. Keller werde sein Amt nach Abschluss der Verhandlungen vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag zur Verfügung stellen. Damit zieht der Fußballfunktionär die Konsequenzen aus der anhaltenden Führungskrise im größten deutschen Sportverband und der Affäre um einen Nazi-Vergleich gegen seinen Stellvertreter Koch. Steffen Baumgart wird zur kommenden Saison neuer Trainer beim 1. FC Köln. Der abstiegsbedrohte Bundesligist verpflichtete den 49-Jährigen für 2 Jahre. Derzeit trainiert Baumgart noch den Zweitligisten SC Paderborn. In Köln tritt er die Nachfolge von Friedhelm Funkel an. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. Mai.
Bis auf Weiteres bestimmt tiefer Luftdruck unser Wetter. Dabei wird die Warmluft bis morgen auch aus dem Osten verdrängt. Dort im Osten, vor allem in der ersten Nachthälfte, Schauer und Gewitter, die stellenweise unwetterartig sein können und sich Richtung Mecklenburg-Vorpommern verlagern. Sonst gebietsweise Regen, am meisten im Süden. Am Tag viele Wolken, vom Süden bis in die östliche Mitte regnet es länger, im Westen lockert es auf. In der Nacht 16 bis 6 Grad, am Tag 9 Grad bei Dauerregen am Alpenrand, 21 Grad an der Neiße. Am Donnerstag im Südwesten sowie im Nordosten ab und zu Sonne sowie Schauer und einzelne Gewitter, in einem Streifen dazwischen dichte Regenwolken. Am Freitag etwas Regen oder Schauer, in der Südwesthälfte einzelne Gewitter, auch am Samstag insgesamt unbeständiges Wetter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um den Corona-Impfpass. Wann kommt der digital und wie soll er funktionieren? Und mittendrin auf dem Lkw-Parkplatz, wie osteuropäische Fahrer ausgebeutet werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.